Seit über einem Jahr arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice. Wie sicher ist das und wie kann man es wirklich sicher machen? Dazu stellen wir Use Cases und Lösungsansätze vor. Jetzt in unserem neuen Podcast.
Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Timo Lüth und wie immer ist auch mein Kollege dabei, Silvan Noll. Guten Morgen.
Guten Morgen, Timo. Guten Morgen zusammen.
Ja, und wir sind heute nicht ganz alleine zu zweit, denn wir haben uns einen Gast eingeladen. Er ist langjähriger SonicWall-Partner und mit langjährig meine ich über 15 Jahre. Als ich damals in einer Distribution neu dazukam, da hat man mir so ein kleines Geschenk gemacht, denn er startete gerade mit SonicWall. Boris Wetzel, Geschäftsführer der Joint GmbH, mittlerweile SonicWall Platinum-Partner und Authorized Trainingspartner und Partner für Professional Services. Boris, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt.
Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, es ist echt, als ich dann so darüber nachdachte, das ist echt eine lange Zeit. Also 15 Jahre, wir gehen, glaube ich, so ins 16. Jahr gemeinsam. Also ist schon eine ziemlich, ziemlich lange, ja, eine ziemlich lange Strecke, die wir zusammen gehen.
Wohl wahr. Aber bisher immer erfolgreich eigentlich. Also immer mit Potenzial nach oben noch.
Ganz genau. Und so machen wir auch auf jeden Fall weiter.
Was willst du auch jetzt sagen in dem Podcast, oder, Boris? Ja.
Nö, also ich glaube, ihr kennt mich gut genug, dass ich auch durchaus konstruktive Kritik äußere,
wenn ich wollte grad sagen,
angebracht ja. wäre.
Aber ganz ehrlich, genau das schätzen wir auch an dir, ja, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst und immer das Feedback gibst, so wie du es empfindest oder auch aus der Praxis siehst. Und ich glaube gerade, das ist auch die Basis unserer Zusammenarbeit, ne, finde ich sehr, sehr gut, ja.
Es gehört einfach für mich zu einer lebendigen Partnerschaft dazu. Es gibt immer Höhen und Tiefen und das hat eigentlich bisher auch immer gut funktioniert.
Ganz genau. Ja, und unser Thema ist ja heute so ein bisschen Homeoffice. Damit haben wir alle seit langer Zeit zu tun und da wollen wir heute auch mit dir so ein bisschen genauer drüber sprechen, weil du das natürlich auch so ein bisschen mehr aus der Praxis noch kennst, was denn da so die Anforderungen bei den Kunden waren oder die Herausforderungen, die da so passiert sind. Und ich habe mal so ein bisschen reingeschaut. Wir haben inzwischen ja die sogenannte verpflichtende Homeoffice. Ich habe da mal mir so ein paar Zahlen angesehen, also 81% der Firmen, die nutzen ja aktuell schon Homeoffice, aber, und das hat mich dann überrascht, nur 30% der Beschäftigten arbeiten mindestens teilweise von zu Hause, also auch diese 30% nicht mal voll, und laut Heise liegt das Potenzial aber bei 56%, die von zu Hause arbeiten können. Also natürlich in einem Gewerbe, wo irgendwie produziert wird, da kann man das nicht machen, man kann jetzt nicht seine Nähmaschinen mit nach Hause nehmen oder was auch immer, das Fließband mit nach Hause nehmen, aber 56% der Menschen, die in Deutschland arbeiten, hätten das Potenzial, von zu Hause zu arbeiten. Und theoretisch läuft diese Verordnung jetzt am 30. April aus, aber man kann aktuell jetzt davon natürlich ausgehen, dass das erst nochmal verlängert wird, und ich glaube, deshalb lohnt sich das auch nochmal so ein bisschen darüber zu sprechen. Und bevor wir jetzt richtig tief ins Thema einsteigen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal darüber, wie wir das selber erlebt haben. Also Silvan, bei dir, du bist auch schon eine ganze Zeit im Homeoffice. Ja. Wie hast du das anfangs erlebt?
Ich habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, ich glaube, das ist bei mir das 11. Jahr, dass ich aus dem Homeoffice rausarbeite. Wir hatten damals, als ich den Job dann angenommen habe, hier bei SonicWall mit Homeoffice, auch dann direkt, sind in eine neue Wohnung umgezogen. Und mir war es super wichtig, dass ich da auch für mich einen abgeschlossenen Raum hatte, um das auch ordentlich durchführen zu können. Aber der Anfang war schon ein bisschen schwierig. Also ich hatte damals keine Kinder und war relativ ungebunden, was diese Situation angeht. Also keine Faktoren, die in irgendeiner Form mir das Arbeiten von zu Hause auch dann erschwert hätten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich immer so ein Stück weit gehetzt gefühlt habe, selbst wenn ich nur in die Wohnung reingekommen bin. Ja. Und dieser Zustand hat, wenn ich so mich versuche zurückzuerinnern, bestimmt einen guten Monat auch angehalten, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte beim Aufschließen der Wohnungstür, ich bin jetzt oder ich muss jetzt arbeiten, bin jetzt auf der Arbeit, egal ob Wochenende war oder Feierabend. Das hat am Anfang mir so ein bisschen zu denken gegeben. Das hat sich aber sehr, sehr schnell relativiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nie konzentrierter gearbeitet habe als im Homeoffice. Also sicherlich ist so dieser Faktor Austausch mit Kollegen und alles, was so dazugehört, eben nicht mehr da gewesen. Aber so wirklich die Konzentration, das Dranbleiben auch an Themen, das hat mir im Homeoffice schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube auch persönlich, es macht einen großen Unterschied, ob man in einer Firma arbeitet, wo eben eben alle aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Das war bei SonicWall von Beginn an ja schon immer der Fall. Es saßen alle im Homeoffice oder auf jeden Fall zum größten Teil im Homeoffice. Alle hatten die gleiche Ausgangsbasis. Ich glaube, es ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man in einem Konstrukt arbeitet, wo irgendwie ein Großteil im Büro ist, dieses Miteinander hat, gemeinsam essen geht etc. und man dann so abgekapselt irgendwie für sich alleine zu Hause sitzt und diese Interaktion fehlt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das schwieriger macht, aber speziell in meinem Konstrukt, muss ich sagen, habe ich das sehr zu schätzen gelernt. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, weiterhin Homeoffice oder irgendwo wieder im Büro, müsste ich keine Millisekunde drüber nachdenken. Homeoffice ist genau mein Ding und ich komme damit persönlich sehr, sehr gut zurecht.
Ja, ist bei mir eigentlich genauso, wobei bei mir der Anfang ein bisschen anders war. Also erstmal ist es bei mir nicht schon 11 Jahre her, sondern ich kann es nicht genau sagen, weil das bei mir ein schleichender Prozess war. Also ich sage mal so 3-4 Jahre. Es ging damals damit los, dass ich in einem Büro gearbeitet habe bei Dell SonicWall Quest. Das war ja alles irgendwo zusammen eine Zeit lang damals. Und wir waren 4 Leute in dem Büro. Und irgendwann wurde das immer weniger, weil der ein oder andere dann da schon anfing, im Homeoffice zu arbeiten. Dann hat mal jemand aufgehört und irgendwann saß ich im Büro alleine und habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum fahre ich jetzt eigentlich noch hier rein? Macht das eigentlich einen Sinn, dass ich jeden Morgen meine 25 Kilometer ins Büro fahre und da ist eigentlich keiner, mit dem ich jetzt irgendwo interagieren kann, in die Kaffeeküche gehen kann oder wie auch immer, und habe dann mal angefragt, ob ich mir mal einen Wechsel machen kann, ob ich jetzt sagen kann, so 3 Tage die Woche zumindest, dass ich von zu Hause arbeite, und habe das mal ausprobiert für mich und da dann festgestellt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und irgendwann wurde das Büro dann sowieso geschlossen und da habe ich dann den kompletten Wechsel gemacht. Und für mich ist es eben auch so, wie du gerade sagst, man arbeitet konzentrierter. Der Nachteil ist natürlich auch, man muss sich manchmal wirklich dann, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen selbst disziplinieren, und zwar nicht in der Form, dass man arbeitet, sondern dass man irgendwann auch mal wieder aufhört zu arbeiten. Das hat eine Zeit lang gedauert, dass man, also bei mir war es zumindest so, dass man dann irgendwie am Computer saß und irgendwann war es draußen dunkel und man saß da immer noch dran, weil man gar nicht auf die Uhr geguckt hat. Man muss ja nirgendwie irgendwo nach Hause fahren und ja, das habe ich dann aber mit der Zeit hinbekommen. Was ich aber auch schön finde, das sollte dann vielleicht den Chef immer nicht unbedingt hören, aber ich glaube, das ist ganz normal. Man kann halt zwischendurch auch mal die Wäsche waschen und dann eben wieder an den Schreibtisch gehen, weil man kann sich natürlich die Zeit so ein bisschen anders aufteilen, und das geht natürlich nicht, wenn man im Büro ist. Also ich weiß aber auch von ganz vielen, die sagen, ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht von zu Hause arbeiten. Ich fühle mich da unwohl. Ich habe überhaupt gar keinen richtigen Schreibtisch dafür. Ich müsste das jetzt irgendwie im Wohnzimmer auf dem Sofa machen, dann kriege ich Rückenprobleme oder was auch immer für Probleme dann. Oder es sind immer die Kinder da und man kann da nicht konzentriert arbeiten. Also man muss sich wirklich, wenn man das macht, darauf einstellen und die Möglichkeit irgendwie sich schaffen. Weil einfach so in jedem Haushalt ist es wahrscheinlich nicht möglich.
Ja, gebe ich dir recht, ne? Das denke ich auch,
ja. Ja, und dann wollen wir jetzt mal wieder zu Boris kommen, und ich glaube, damit gehen wir dann auch mal in das Thema rein. Wie ist es bei der Join gerade? Sind bei euch jetzt alle Mitarbeiter im Homeoffice? Wie fing das bei euch an und wie wirkt sich das Ganze bei euch so auf den Geschäftsbetrieb aus?
Ja, also wir haben letztes Jahr, als das Ganze losging, haben wir uns angeschaut, was wir denn machen können. Also welche Möglichkeiten haben wir, können wir überhaupt arbeiten, wenn keiner mehr ins Büro kommt. Und ja, dank Cloud-Services, die man schon im Einsatz hatte, und dank VPN-Technik haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich kein Problem ist, dass wir alle nach Hause schicken könnten, haben aber von den Büroräumen her, sage ich mal, den Luxus, dass eigentlich jeder in einem eigenen Raum sitzt. Und wir haben das eben dann den Leuten freigestellt, dass sie eben ins Büro kommen können. Und damit also auch die Hygienemaßnahmen einhalten können. Also sie sitzen, wie gesagt, allein im Raum, sie können lüften, und damit ist also dieses Risiko relativ gering. Und weil eben manche eben genau das gesagt haben, was du gerade gesagt hast, Timo, sie haben zu Hause gar kein Büro oder keine Arbeitsumgebung, wo sie eben vernünftig arbeiten könnten. Und das haben wir eigentlich jetzt auch so beibehalten, und das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also wenn zum Teil sind auch Leute dann zu Hause für ein paar Tage und kommen dann wieder ins Büro. Und durch die räumliche Trennung haben wir da eigentlich einen recht guten Mischmasch, sage ich mal, aus Homeoffice und Bürotätigkeit.
Und wie ist das dann bei euren Kunden? Also ich habe zum Beispiel, als das Ganze damals im März letztes Jahr dann losging, die Erfahrung gemacht, erstmal hat jeder erstmal geschaut, was für Möglichkeiten haben wir jetzt? Wir müssen mal ganz schnell für die nächsten 30 Tage irgendwie eine Lösung finden. Wie hast du das erlebt? Gab es da jetzt viele, die gleich voll zugeschlagen haben, gesagt haben, wir müssen jetzt alles umstellen, oder waren das erstmal Notlösungen? Und wie hat sich das dann so in den Dauerbetrieb integriert?
Ja, auch da wieder hing davon ab, wo die Kunden schon von ihrer, sag ich mal, Homeoffice-Evolution her, wenn man es mal so nennen darf, standen. Wir hatten halt schon Kunden, die waren relativ weit. Die haben dann gesagt, wir müssen eigentlich gar nichts ändern. Wir haben zum Beispiel genug Lizenzen für unsere VPN-Lösung und die Leute haben alle ihre Geräte und die können einfach von zu Hause arbeiten. Und dann gab es natürlich auch genau das andere Extrem, wo es dann zu, ich sage jetzt nicht Panikkäufen, aber wo dann die Leute halt ihre ja, Technik aufrüsten mussten, im einfachsten Falle durch Erweiterung von Lizenzen oder eben sogar durch Neuanschaffung überhaupt mal von der Lösung, weil man das vorher gar nicht in dem Maße hatte, zumindest nicht für so eine große Benutzeranzahl, die man dann nach Hause schicken musste. Also wirklich durchwachsen. Ich denke mal, aber wenn ich es jetzt mal vielleicht so von einer prozentualen Sicht sehen sollte, war die Mehrzahl war noch nicht so weit. Also da war sehr viel, ist ja gut dann quasi für uns gewesen, ne, und auch für Sonic Mall, dass dann da relativ großer Bedarf war am Anfang der Pandemie. Und das hat sich natürlich auch in Arbeitslast niedergeschlagen bei uns. Ja. Also da, wo andere Branchen dann zumachen mussten, hatten wir eigentlich, naja, konnten wir jetzt nicht über Arbeitsmangel klagen.
Über Arbeitsmangel konntest du wahrscheinlich auch nicht klagen, Silvan, ne?
Also ich sehe das ja, aber bei uns natürlich das gleiche Thema in Grün. Also was mich interessieren würde, Boris, also ich habe aus von meiner Seite sehr, sehr stark wahrgenommen, so zum Beginn dieser Pandemiephase, also als das Thema wirklich so akut wurde und ja jeder letztlich irgendwo plötzlich gezwungen war zu handeln, aber das weder im Budgetplan drin hatte, sich noch mit in diesem Umfang auf jeden Fall mit dem Thema im Vorfeld befasst hat, habe ich festgestellt, dass der ein oder andere doch sehr kreativ geworden ist und dann irgendwie per Windows Remote Desktop einfach seinen Terminal-Server oder seinen PC, der im Office stand, freigegeben hat und sowas in der Richtung. Natürlich verbunden mit durchaus Security-Bedenken dahinter. Und wir stellen aktuell auf jeden Fall fest, jetzt auch schon seit geraumer Zeit, je länger die Firmen Zeit haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, je mehr Gedanken macht man sich letztlich auch um das ordentliche Durchführen einer solchen Installation, einer solchen Struktur und Umgebung. Und dass sie jetzt eben doch deutlich mehr an Idee auch damit reinfließt, wie sowas aussehen könnte. Wie du das wahrnimmst, war das auch so dein Erfahrungswert, wenn man vergleicht Beginn der Pandemie mit dem Zeitbereich, der eben jetzt gerade aktuell ist?
Ja, durchaus. Also am Anfang war es ja dann wirklich so, dass die Leute schnellen Lösungen gebraucht haben und wir haben uns dann in der Form auch darauf eingestellt, dass wir jetzt mit eben Installationsanleitungen oder mit so einem Bundles, wo wir gesagt haben, wir bringen euch erstmal überhaupt technologisch dahin, dass ihr das machen könnt. Aber das muss auf jeden Fall nachgeschärft werden und ich denke mal, dass auch die Firmen, was wir jetzt auch sehen, also damit diese neue Realität oder Normalität, dass wir eben merken, das geht jetzt nicht weg und ich muss aus diesem vielleicht am Anfang eher so ein Testkonstrukt oder so eine vorübergehende Lösung, dass sich das eben doch etabliert und dass man dann da eben entsprechend auch nacharbeitet und dann, sagen wir, was man begonnen hat, nochmal ein bisschen wie geschärft und auch sicherer macht letzten Endes, ja. Weil, also ich denke mal, die Erfahrung auch, weil ich hatte jetzt auch die Tage mit jemandem, der sagt, ja, was glaubst du denn, wenn das vorbei ist, wird es dann wieder so sein wie vorher? Und dann, also ich bin der Meinung, und das ist auch in Gesprächen mit Kunden und anderen Partnern, dass das nicht mehr so wieder wird wie zuvor. Also es wird, natürlich wird es wieder sich in einer gewissen Weise normalisieren, aber ich glaube auch, dass einfach die Leute, wenn sie jetzt mal im Homeoffice waren, das gar nicht mehr, dass du die dazu nicht bekommst, wieder komplett zurück ins Büro zu gehen, sondern dass es einfach eine gute Mischung geben wird später. Ne? Das ist also nicht wie jetzt bei euch, die eben generell Homeoffice haben, aber das ist eben bei anderen Firmen, die sagen, naja, du hast dann vielleicht 2-3 Tage Homeoffice und dann kommst du wieder ins Büro, um eben auch den Kontakt zu den Kollegen nicht zu verlieren und so. Also ich denke mal, sowas wird sich hinterher dann rauskristallisieren. Also dass man eben so ein Best of Both Worlds sozusagen dann daraus ergeben wird. Ne?
Das ist auch meine persönliche Einschätzung. Ich gehe auch stark davon aus, dass das genau dahin laufen wird. Bin sehr gespannt, ja, wie dieser Wandel dann auch irgendwie auf Leerstände zum Beispiel für Geschäftsräumlichkeiten dann, wie sich das auswirken wird. Meine jetzt für ganz große Firmen, die ja da wirklich riesengroße Büroräumlichkeiten haben, die dann aber zum Teil eben gar nicht mehr genutzt werden müssen, wird das ja potenziell auch Auswirkungen haben. Weil ich denke auch, das wird so eine Mischung sein aus Präsenz im Büro, aber dann doch durchaus der Flexibilität von zu Hause aus arbeiten zu können, zumal es ja auch sinnbefreit wäre, wenn man jetzt wirklich viel Geld und Zeitaufwand in die Hand genommen hat, um Lösungen zu schaffen, um genau das zu tun, wenn man dann irgendwann sagen würde, ja, die sind jetzt zwar da, aber wir nutzen sie halt nicht mehr. Ne? Von daher denke ich auch, das macht schon absolut Sinn. Ja. Mich würde interessieren, weil wir von unserer Seite auch durchaus, wenn wir die Use Cases uns mal anschauen, auf die wir treffen, wenn es um die Fragestellung geht, wie kann ich jetzt einen Mitarbeiter im Homeoffice überhaupt sicher ins Unternehmensnetz mit reinbringen, dann habe ich natürlich einmal so ganz klar diese klassische Fraktion, die vorher mit einem Desktop-PC irgendwie im Unternehmen unterwegs war, nichts Mobiles, das der Mitarbeiter jetzt einfach mit nach Hause nehmen konnte. Da habe ich natürlich ganz, ganz stark dann den Bereich irgendwie mit drin, dass ich das Thema Bring Your Own Device, also die Nutzung von privaten, eigenen Endgeräten, sei es jetzt irgendwie iPad oder Tablet prinzipiell und dann das private Notebook zum Beispiel mit einbinde. Und dagegen steht ja letztlich auch so ein bisschen dann die Unternehmenskultur, die vorher schon sehr stark auch mit Notebooks, irgendwie dann Docking Station Monitor gearbeitet hat und die ich dann letztlich auch relativ einfach mit nach Hause nehmen kann. Für meinen Teil, und das sind immer so ein bisschen meine Bedenken, das wäre auch dann die Frage an dich, wie du das beurteilst, habe ich, egal ob ich jetzt sage, der Mitarbeiter hat plötzlich sein privates Endgerät, das er zu Hause verwendet, oder aber auch das Firmen-Notebook, was er mit nach Hause nimmt, immer die Situation, dass ich ja als Unternehmen in der Regel viel Geld in die Hand genommen habe und mir sehr viele Gedanken auch darum gemacht habe, wie ich mein Netzwerk, meinen Perimeter, meine Infrastruktur so sicher wie nur möglich gestalten kann. Und dass ich jetzt die Situation plötzlich habe, dass ich diese Endgeräte, jetzt egal ob Firmennotebook oder privates Endgerät, gar nicht mehr in diesem geschützten, sicheren Netzbereich habe, sondern irgendwo zu Hause hinter einem Provider-Router, der vielleicht seit 8 Jahren nicht mehr gepatcht wurde, kein Firmware-Update mehr bekommen hat. Im gleichen Netz sind vielleicht irgendwie die Kinder gerade zu Hause, weil die Schule zu hat, die irgendwelche Online-Spiele spielen und all diese Dinge. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie sicher ist das letztlich noch der Betrieb auch für die Firma, und daran werden sich sicherlich dann auch die diversen Lösungskonzepte so ein bisschen orientieren müssen. Da vielleicht mal die Frage an dich aus der Praxis, wie sieht das bei Kunden, die du betreust, aus? Sind das primär Kunden, die schon wirklich Firmen-Notebooks mit allem drum und dran hatten, einfach umziehen konnten, oder wie hast du das wahrgenommen?
Auch da wieder sehr gemischt. Also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die Firmen, die schon relativ weit in ihrer Entwicklung waren, also die schon eben Homeoffice hatten und Leute entsprechend ausgestattet haben, für die war das natürlich relativ entspannt, weil da hat sich nicht viel geändert. Wir haben aber bei etlichen Kunden, und das war wirklich einer der Haupt-Use-Cases, den wir da wirklich gesehen haben, dass die Firmen gesagt haben, wir haben ein Problem, wir haben nicht genug Equipment. Also wir haben natürlich Mitarbeiter, die sind, weil es klassischerweise gab es in den Unternehmen so Gruppen, die eben schon zu Hause gearbeitet haben oder mobil unterwegs waren. Dann hat es ja keine Rolle gespielt, ob die jetzt von zu Hause gearbeitet haben oder eben der klassische Vertriebsmitarbeiter, der eben dann auch bei Kunden war. Und eben die klassischen Büroarbeiter, sage ich jetzt mal. So, dann hat sich eben gezeigt, so viele Laptops haben die gar nicht, um jetzt da plötzlich diese Mengen an Leuten auszustatten, um nach Hause schicken zu können. Und dann hat sich daraus eben ergeben, es war eben die Anforderung, wie schaffe ich es, Mitarbeiter, die mit ihren privaten Endgeräten arbeiten, auf Firmenressourcen zugreifen zu lassen, ohne dass da irgendwas passieren kann. Also das war die eine große Herausforderung, die man gelöst hat. Und sicherlich in dem Firmenumfeld, also mit Firmenendgeräten, da nochmal auch das, was man schon hatte, zu erweitern, um zu sagen, ja, was du gesagt hast, wie schütze ich denn jetzt so ein Gerät, was nicht mehr hinter meiner Corporate Security Infrastruktur ist. Also wie bekomme ich das hin? Weil nur mit dem VPN-Client ist das Endgerät ja noch nicht sicher. Und was tue ich eben dort, um diesen Endpunkt so eben zu schützen, dass ich eben, sage ich mal, meinen Perimeter so erweitere, in Anführungszeichen, dass ich auch da die Sicherheitsvorkehrungen so setze, dass da kein Einfallstor entsteht.
Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt und du hast ja, glaube ich, ein Wort oder eine Möglichkeit auch gerade schon aufgezeigt. Du hast über einen VPN-Client gesprochen, ne? Es gibt ja ganz viele verschiedene Optionen, wie du deine Mitarbeiter nun letztlich irgendwie gesichert anbinden kannst. Ja, klar, Client ist eine Option, da werden wir sicherlich jetzt im Verlauf auch nochmal drüber sprechen, wie das aussehen kann, welche Möglichkeiten man damit hat. Eine zweite Option, die aber durchaus gut funktioniert und die auch einige Unternehmen für sich adaptiert haben, ist natürlich die Option, eine kleine Firewall in das Homeoffice des Mitarbeiters zu stellen und die dann letztlich einfach mit einem VPN-Tunnel die Verbindung zur Zentrale wieder aufbauen zu lassen, mit allen Vorteilen der lokalen Kontrolle, mit Security-Services etc. Und dann haben wir auch durchaus häufiger in Projekten gesehen, dass Firmen so eine Art Company-Wireless, Firmen-Wireless aufgebaut haben, sprich wirklich vor Ort in die Homeoffices einen Access-Point gestellt haben, der wiederum hardware-seitig einen Tunnel zur Unternehmens-Firewall oder auch zum Unternehmens-SSL-VPN-Gateway aufbaut, damit der Mitarbeiter wirklich mit seinem Notebook im, ich sag jetzt mal, Company-Wireless ist, obwohl er zu Hause sitzt und dann trotzdem sicher auf seine Daten zugreifen kann. Was ist denn so der Haupt-Use-Case bei euren Kunden gewesen? Sprich, wie habt ihr das hauptsächlich realisiert? Kannst du das irgendwie greifen?
Ja, also wir haben mit so einem Company Wireless habe ich jetzt noch gar nicht wirklich gesehen. Wir haben vereinzelt für, sage ich mal, ab einer gewissen Leitungsebene durchaus, dass die Leute zu Hause eine kleine Firewall haben, um von dort arbeiten zu können. Aber für die meisten war es einfach wirklich so, dass die dann entweder über einen VPN-Client angebunden worden sind oder eben über so eine Portallösung, also so ein, mit dem Browser sich drauf zu verbinden und dann von dort eben dann auf die Ressourcen zuzugreifen. Das ist also in unserem Umfeld ist es eigentlich so die Mehrheit wirklich der quasi Anbindung.
Ja, auch so eine mitunter so eine klassische Portallösung, die du gerade angesprochen hast, ne? Damit der User sehr einfach auf die Infrastruktur zugreifen kann. Ich meine, wenn du dir diesen Client Connect oder prinzipiell die Fragestellung, wie konnektiert sich dieser User ins Unternehmen anschaust, dann wirst du ja mehr oder weniger mit zwei verschiedenen Optionen beziehungsweise Protokollen konfrontiert, ne? Du hast ja einmal das klassische IPsec, also die Security-Erweiterung des IP-Protokolls. Und zum anderen hast du aber SSL-VPN. Das heißt, die Kommunikation basiert im Grunde auf HTTPS. Ich glaube, ich hatte das in einem meiner ersten Podcasts mal erwähnt. Ich habe selbst damals 2008, 2009 war das, glaube ich, liegt schon lange zurück, mal im SonicWall-Support gearbeitet und habe gerade in diesem Zeitrahmen recht häufig eben mit Situationen zu tun gehabt, wo Kunden durchaus clientseitig Probleme hatten, wenn ein IPsec-Client zum Einsatz kommt. Also ich habe für meinen Teil zum Beispiel auch die Erfahrung gesammelt, also letztlich ist es ja so, wenn du jetzt einen Client auf deinem Notebook installierst und das ist eben ein IPsec-basierter Client, dann sorgt er ja bei der Installation dafür, dass letztlich in diesem, jetzt wird es ein bisschen technischer, aber TCP-IP-Stack letztlich einfach diese Security-Erweiterung ergänzt wird. Ja. Und alleine dass die Tatsache, dass das ergänzt wird, sorgt dafür, dass das auch in der Regel nicht beliebig häufig passieren kann. Das heißt, du als Systemhaus hast sicherlich nicht die Möglichkeit, jetzt von fünf verschiedenen Anbietern fünf verschiedene IPsec-Clients einfach auf der Notebook zu installieren, weil jeder versuchen würde, diese Security-Ergänzung damit reinzupacken und dann wird es zu Problemen kommen. In der Praxis für den Heimanwender oder Anwender prinzipiell ist erfahrungsgemäß aber das Hauptproblem, dass in ganz vielen Umgebungen, wo dieser Mitarbeiter unterwegs ist, das ist aktuell vielleicht ein blödes Beispiel, aber so klassisch irgendwie bei einer großen Fastfood-Kette in einem offenen WLAN, da ist eben nicht immer sichergestellt, dass das IPsec-Protokoll überhaupt erlaubt ist und durchgelassen wird. Das heißt, ich habe immer ein Stück weit die Situation, dass der User gar nicht unproblematisch dieses Protokoll nutzen kann, da wo er sich gerade befindet. Und erfahrungsgemäß ist es von der administrativen Seite auch so, dass ich als derjenige, der dieses IPsec-Gateway einrichtet, in vielen Fällen ist das dann die Firewall, die diese Tätigkeit mit übernimmt, habe ich häufig eben die Situation, dass ich dort eine Konfiguration erstelle und muss dann aber eine Art Konfigurationsdatei auf den Client bringen, damit er überhaupt weiß, mit welchen Parametern er IPsec-seitig zurück mit der Firewall spricht. Ist das etwas, wo du in der Praxis mit arbeitest, also Client-Verbindungen auf IPsec-Basis, oder hast du da aus den genannten Gründen, oder falls du es anders siehst, erzähl es mir gerne, ja, Erfahrungen mit? Machst du das noch oder ist das eher weniger Inhalt deiner Projekte?
Also diese IPsec-Clients ist eigentlich seit Jahren rückläufig. Also das ist auch nichts, was wir favorisieren, wenn wir Kunden jetzt beraten, weil das genau aus den genannten Gründen. Ja, du hast zum einen, du musst einen Client installieren, der muss konfiguriert werden und man hat eigentlich nie die Gewissheit, dass man in einem fremden WLAN, das heißt im Hotel oder auch bei einem Kunden, dass dann da entsprechend die Geräte so konfiguriert sind, dass die eben so eine VPN-Verbindung aufbauen können. Deswegen ist da ja seit Jahren eigentlich der ganz klare Trend, das über SSL zu machen. Und wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Darreichungsformen, auch wieder ein Client, der aber im Regelfall viel, ja, problemloser zu integrieren ist, weil er eben SSL verwendet als zum Verbindungsaufbau oder eben noch einfacher eben so eine Portalsgeschichte, weil das dann für den User in letzter Konsequenz natürlich viel, viel einfacher ist, weil er muss nichts installieren, er muss da nichts updaten, er nimmt einfach einen Browser und verbindet sich auf eine Webseite, so wie wenn er surfen würde. Also das ist, sagen wir, die Hürde für den Anwender ist eigentlich die kleinste und wenn er damit arbeiten kann und die Dinge tun kann, die er tun muss, ist es eigentlich ja mit der favorisierteste Weg, das über den Weg anzubieten.
Kann ich nachvollziehen, ja. Also ich stelle jetzt mal die unparteiische Frage, Timo, du kommst ja eher so aus dieser vertrieblichen Richtung. Kannst du dem folgen noch, was wir hier gerade besprechen oder müssen wir da irgendeinen Teilbereich nochmal etwas simplifizieren, damit man das nachvollziehen kann?
Also ich habe das Gefühl, ich konnte auf jeden Fall jetzt noch so weit folgen. Das ist ja immer, wir hatten das letztens irgendwann in einem anderen Podcast ja schon, glaube ich, schon mal angesprochen, wenn man fragt, haben alle verstanden, worum es geht und alle nicken.
Genau.
Aber momentan würde ich sagen, ja. Was ich mich frage und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr vorgreife, aber ich frage mich, wie intensiv man eigentlich jetzt prozentual betrachtet SSL-VPN-Clients oder IPsec-Clients überhaupt noch verkauft und an den Kunden bringt oder ob eigentlich inzwischen andere Lösungen das Ganze inzwischen abgelöst haben. Aber ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich kann mir das natürlich bestimmt bei uns in Statistiken ansehen, aber mein Gefühl sagt mir, dass andere Lösungen inzwischen eigentlich viel mehr favorisiert werden.
Ja, also ich denke, da können wir auf jeden Fall in der Überleitung gut drüber sprechen. Ich würde thematisch gerne noch einen Punkt oder eine Rückfrage noch ergänzen wollen zu dem, was Boris gerade gesagt hat. Aber dann denke ich, ist das eine sehr gute Überleitung eben zu den Optionen, mit denen wir ja heutzutage so konfrontiert werden, wenn das okay ist, Timo.
Absolut, klar.
Sehr gut, okay. Ja, also was mich interessieren würde, ich sehe das natürlich von unserer Seite aus, wir haben ja ein klassisches Partner-Business eben als Hersteller. Wir vertreiben ja wirklich nur über unsere Fachhandelspartner und nicht direkt. Das heißt, ich sehe ja hauptsächlich so das, was wir eben dann mit Partnern besprechen. Deswegen wäre ich sehr daran interessiert, Boris, wie du das eben aus der Praxis auch siehst. Die Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, du hast ja letztlich, wenn du sagst, okay, du hast dich jetzt dafür entschieden, du nutzt einen SSL-VPN-Client auf Basis der gerade genannten Einschränkungen im IPsec-Bereich. Dann kannst du natürlich zum einen, weil das bringt die Firewall in der Regel mit, also um jetzt mal über die SonicWall-Firewall zu sprechen, kannst du ja so eine SSL-VPN-Verbindung direkt zur Firewall terminieren, direkt zur Firewall laufen lassen. Oder aber du entscheidest dich für ein wirklich, ich sag jetzt mal, SSL-VPN-Gateway, also eine eigenständige Lösung, die nur dafür da ist, um diese SSL-VPN-Verbindung letztlich entgegenzunehmen. Wie differenzierst du das für dich? Nutzt du das oder bietest du das überhaupt als Mehrwert auf der Firewall an? Wenn ja, wo? Oder gehst du nur die Richtung, du nutzt wirklich das eigenständige SSL-VPN-Gateway? Das wäre ja meine Frage an dich.
Ja, auch da wieder, es hängt vom Kunden ab. Und ich aus unserer Erfahrung heraus, wenn für kleinere Kunden, die jetzt nur, sage ich mal, ja bis 10 User, also es ist schwer, immer da jetzt eine genaue Abgrenzung zu machen, aber wenn man jetzt mal so Dimensionen ja in den Raum stellen sollte, wenn es eben relativ geringe Useranzahlen sind und im Regelfall auch die Anforderungen an die VPN-Funktionalität recht einfach sind. Also sprich, ich möchte mich einwählen und möchte auf Ressourcen zugreifen und damit war es das auch schon, ist es absolut ausreichend und auch jetzt aus Kostengründen für den Kunden natürlich absolut passend, das über die Firewall zu machen, weil die Ansprüche oder die Anforderungen, die da sind, kann man da relativ gut mit erledigen. Und man hat ja jetzt, wenn wir jetzt auch nochmal doch einen Brückenschlag auch zu den SonicWall Firewalls machen möchten, ist mittlerweile auch sogar, was die Security betrifft, die Möglichkeit zum Beispiel auch mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung sich anzumelden, weil das auch
so ganz wichtiger Punkt, ja.
Prekäres Thema ist, also dass eben viele Dinge anhand von Passwortdiebstahl oder Identitätsdiebstahl dass da eben auch Firmeneinbrüche stattfinden.
Also von der Seite her, für kleinere Umgebungen, denke ich mal, ist es absolut passend. Und da skalieren die Firewalls auch, dass man da also dem Kunden eine gute Lösung anbieten kann. Wenn das aber größer wird, macht es auf jeden Fall Sinn, dann in Richtung einer dedizierten Appliance zu gehen. Also das heißt jetzt dann als virtuelle Maschine oder eben auch in letzter Konsequenz als eine Hardware-Appliance. Und da hängt es dann eben wirklich davon ab, wie viele User hat denn der Kunde, was für Applikationen will er denn entsprechend damit erreichbar machen, weil eben auf diesen dedizierten Appliances eben auch ganz andere Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Also es gibt ja so spannende Dinge wie Endpunktkontrolle, also wo ich schon mal identifizieren kann, kommt das Gerät oder das Gerät, was ich da jetzt irgendwie versuche zu verbinden, kenne ich das, entspricht es meinen Compliance-Anforderungen zum Beispiel. Das sind also Dinge, die es zum Beispiel auf der Firewall nicht gibt, aber dann eben auf den dedizierten Appliances. Und da hat man ja relativ gute Bandbreite im Portfolio bei SonicWall. Und interessanterweise auch, wenn man mal schaut, vor der Pandemie haben ganz viele Hersteller ihre dedizierten Appliances aus dem Portfolio genommen. Und wenn man jetzt mal sich den Markt so anschaut, finde ich sehr spannend, hat SonicWall hat das beibehalten und hat eigentlich jetzt gerade zu Zeiten der Pandemie war da eigentlich recht gut aufgestellt, wo andere Hersteller eben das wirklich reduziert haben auf Funktionalitäten auf der Firewall, aber die dort eben genau dasselbe Problem haben. Es ist eine Funktionalität, aber die ist im Regelfall sehr eingeschränkt, weil es eben ein Add-on auf einem Gerät ist, was dafür ursprünglich nicht konzipiert ist. Und ein SSL-Appliance ist dafür konzipiert und hat damit einfach einen größeren Funktionsumfang. Und der wird eigentlich auch erfahrungsgemäß dann in größeren Kundenumgebungen auch benötigt.
Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen was gehört von wegen größere Kundenumgebungen. Es gibt dann irgendwo ein Wandel, wo man dann von Clients wechselt auf so eine Lösung. Was ist so deine Erfahrung? Ab wie vielen Usern macht dann sowas Sinn? Weil theoretisch würde man ja sagen, wir bieten so eine Lösung auch schon ab 5 Usern an. Aber ab wann sagst du, macht das Sinn?
Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, wenn es mal 10 User werden oder auch mal, wenn es dann wirklich in den größeren zweistelligen Bereich geht, also wenn du dann 20, 30 User hast, und damit kommen meistens eben auch erweiterte Anforderungen, was man eben abbilden möchte. Denke ich mal, das ist eine realistische Größe, wo man es auch Sinn macht, drüber nachzudenken, eben sowas einzuführen. Und dann passt es auch, sage ich mal, wieder so von der Firmengröße, ins Gesamtbild rein. Weil das ist ja genau das Problem, was wir hatten. Du hast jetzt einen relativ kleinen Kunden, und wenn du sagst, er kauft eine Firewall, jetzt würde er auch noch ein SSL-Gateway kaufen, ist es halt, wenn du mal dann die Firmengröße und sag mal den Kostenrahmen anschaust, passt es einfach nicht. Aber wenn du mal in so einer Größenordnung, also 25, 30, 40 User kommst, dann passt es normalerweise auch ins sag mal, zu diesem Gesamtbild des Unternehmens und wo auch so eine Investition durchaus dann auch im Rahmen ist.
Ja, wobei es erfahrungsgemäß auch immer Ausnahmen von der Regel, wie so oft im Leben gibt. Ne? Gibt auch Firmen, die haben nur 1, 2, 3, 4, 5 User, haben aber trotzdem wirklich gesteigerte Anforderungen an das Produkt oder auch das Berechtigungsmanagement dahinter zum Beispiel. Und dann ist diese Fragestellung, kommt dann auch bei deutlich kleineren User-Anzahlen, User-Gruppen dann schon mit rein, wo man dann doch Richtung SSL, VPN, Gateway in die Richtung dann einfach mitgeht. Ne?
Absolut.
Kannst du denn, wenn du mal beschreiben würdest, wie so eine Standardinstallation bei so einem, Standardkunden, wenn man das so nennen kann, bei dir aussieht? Du hast schon gesagt, du platzierst in der Regel ein SSL-VPN-Gateway. Du hast eben auch schon über den Bestandteil EPC, also Endpoint Control, gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wirklich standardmäßig so, dass die Unit dann im Rechenzentrum des Kunden aufgesetzt wird? Betreibt ihr die bei euch oder nutzt ihr Private Cloud-Umgebungen, wo die laufen? Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Max Mustermann GmbH.
Ja, genau.
Die Erfahrung hat also gezeigt von der Vorgehensweise her, dass es am Anfang sehr wichtig ist, mit dem Kunden mal das ist eine Art Scoping-Call zu machen, wo man eben schaut, was sind denn die Anforderungen, was hat er für Applikationen, was möchte er eigentlich machen? Also sprich, was sind die, so auf Neudeutsch, diese Pain-Points, die der Kunde hat? Weil er natürlich nicht weiß, was man auf der anderen Seite mit den Geräten machen kann. Und dieses, sag ich mal, dieses Matching, zu sagen, er beschreibt, was er für ein Thema hat
Und dann kannst du sagen, okay, mit was können wir diese Probleme oder diese Anforderungen oder diese Herausforderungen lösen? Das müssen wir dann machen. Und das heißt, in so einem Call kann man erstmal rausfinden, in welche Richtung gehen wir denn? Ja, wenn wir jetzt auch da wieder den Brückenschlag zu dem SonicWall Portfolio nehmen, es gibt zum Beispiel zwei verschiedene SSL Appliances, groß und klein, also 1000 und 100er Serie. Das heißt, nehmen wir erstmal das richtige Gerät und eben davon ausgehen, dann eben das zu planen, was mit dem Kunden zu machen ist, anhand auch von Checklisten, dass er die nötigen Vorbereitungen macht, die er in seinem Netz machen muss, dass eben so ein Prozess der Installation relativ schlank abläuft. Und wie gesagt, danach kommt eben dann, dass wir eben eine Empfehlung aussprechen können ihm ein Angebot machen, können ihm dann auch einen Rahmen des Aufwands nennen. Und bei der Implementierung hat sich eigentlich gezeigt, auch das in mehrere Phasen zu unterteilen. Und natürlich Corona-getrieben war es erstmal ans Laufen zu bekommen. Da war eben der primäre Fokus darauf, man bekommt die Leute online. Das heißt, die können sich einwählen, die können arbeiten. Und dann, sage ich mal, macht man nach dieser Pflichtveranstaltung die Kür. Das ist eben so Themen wie zum Beispiel eine Endpunktkontrolle führt man dann meistens im zweiten Schritt erst ein, weil das auch die Kunden erfahrungsgemäß ein bisschen überfordert, weil die kennen das eigentlich vorher nicht. Es ist ein neues Thema und da muss man sie eben auch ein bisschen an der Hand nehmen, muss ihnen zeigen, was für Möglichkeiten es gibt und sie manchmal auch ein bisschen einbremsen, um dass sie nicht übers Ziel hinausschießen. Also, dass man nicht zu viele Dinge versucht, da zu prüfen und zu validieren, bevor sich so ein Gerät verbinden kann. Also, das ist unsere Erfahrung. Und das hat eigentlich dann auch die Praxis gezeigt, dass diese Vorgehensweise eigentlich gut funktioniert und am Ende auch dann eine Implementierung recht schnell über die Bühne geht. Weil wenn das gut vorbereitet ist, dann wird der eigentliche Installationsprozess ist dann quasi nur noch das abzuarbeiten, was man vorher vorbereitet hat. Und dann ist man da wirklich relativ schnell am Start. Und das, ich sage mal, haben wir so ein bisschen perfektioniert im Rahmen von Corona auf jeden Fall.
Ja, glaube ich, da war die Projektdichte ja auch einfach deutlich höher, ne?
Ja.
Also mir kommen da zwei Fragen zu in den Sinn. Einmal, also mir ist das persönlich klar, weil ich ja mich tagtäglich auch mit diesen Themen beschäftige, aber ich glaube, viele können wahrscheinlich mit dem Thema EPC oder Endpunktkontrolle beziehungsweise dem Mehrwert, der letztlich ja daraus generiert wird, wenig anfangen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus der Praxis erzählen, warum ihr das einsetzt und was die Kunden vor allem auch dann damit abfragen, so aus der Praxis heraus. Das wäre so meine erste Frage, auf die wir vielleicht mal eingehen könnten.
Mhm. Genau, also Endpunktkontrolle ist eigentlich wenn man also mal von einem klassischen VPN kommt, wo sich da jemand einfach nur mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmeldet und dann ist er mit seinem Client verbunden. Und bei der Endpunktkontrolle erweitert man quasi einfach die Anforderungen. Also ich muss jetzt nicht nur Benutzernamen und Kennwort wissen, sondern mein Endgerät, mit dem ich mich da verbinden möchte, wird eben geprüft auf Parameter, die ich vorher festgelegt habe. Und aus der Praxis, klassisches Beispiel, ist der Rechner denn Mitglied in meiner Domain? Ja. Ist auf dem Rechner ein Virenscanner an? Also idealerweise den man natürlich im Unternehmen einsetzt. Wann wurden die letzten Updates gemacht? Also ich kann eine Vorgabe geben, kann sagen, wenn der Rechner eben jetzt 3 Tage lang keine Pattern-Updates gemacht hat, dann möchte ich den gar nicht in mein Netz lassen, dann soll der erstmal ein Update machen woanders. Das sind so klassische Dinge, ja. Oder ich kann auch noch, haben wir ganz aktuell wieder, ne, mit Windows-Versionen, also dass immer noch Leute mit Windows 7 Rechnern sich irgendwie verbinden, wo ich sagen kann, das möchte ich aber nicht, weil es gibt keinen Support mehr. Also kann ich eben auch sagen, meine Mindestvoraussetzung ist zum Beispiel, dass derjenige Windows 10 installiert hat. Und wenn ich es auf die Spitze treiben will, dann kann ich auch noch sagen, ja, der muss Windows 10 haben und mindestens eine Version, keine Ahnung, 20H2 oder so irgendwas, also gerade so die aktuelle Version ist. Also so weit kann ich es treiben, aber das ist auch wieder genauso Dinge, die ich meinte. Ne? Da muss man eben aufpassen, wie granular man das am Ende macht.
Ja, man kann es immer auf die Spitze treiben. Ne? Also das heißt, man kann plakativ sagen, und so sehe ich es in Projekten eben auch, dass man die Variable Endpunkt in seine Entscheidungsfindung mit einbezieht. Also man kann da damit zum Beispiel auch verhindern oder sicherstellen, besser gesagt, dass wenn der User sich zum Beispiel mit seinem Benutzernamen und Passwort einloggt und er würde das eben von seinem vom Unternehmen bereitgestellten Notebook tun, dann bekommt er eben auch dann den Zugriff auf die Ressourcen, die ich als Administrator des Unternehmens eben auch haben möchte. Und wenn der gleiche User mit dem gleichen Passwort sich aber mit seinem privaten Endgerät einloggen würde, dann wiederum hätte er zum Beispiel einen sehr stark limitierten Zugriff. Und das kann ich natürlich wunderbar mit dem Thema EPC, also Endpoint Control, dann auch steuern.
Genau. Ja. Also ja. Vielleicht noch ein ganz, ganz, ganz plastisches Beispiel, passt auch zu den aktuellen Exchange-Problemen. Haben wir sehr, sehr oft, dass man eben einen Zugriff auf mit einem Smartphone eben auf E-Mails eben so steuert, dass man sagt, ich möchte nur Firmen-Devices zulassen. Also, dass jetzt jemand nicht in der Lage ist, seine Windows oder seine Exchange-Credentials ja von seinem Firmenhandy auf ein Privathandy zu übertragen und dann da auch E-Mails abzuholen, sondern dass ich eben sage, nein, ich lasse es nur von einem Firmengerät zu, was ich eben über eine Seriennummer oder eine Geräte-ID identifiziere und damit sicherstellen kann, dass eben nur berechtigte Geräte zum Beispiel zugreifen. Also es ist eine ganz klassische Sache, die man eben mit so einem Gerät bauen kann. Und ich erlebe ja ganz oft so Aha-Momente, wo die Leute total begeistert sind, wo ich sage, ist jetzt irgendwie nicht Rocket Science, was wir hier machen, aber die finden es total cool. Ja, und es ist eigentlich relativ banale Konfiguration, wenn man das mal von der technischen Seite sieht, hat aber auch eine große Auswirkung in Richtung Security. Also
absolut.
Und die Leute verstehen manchmal gar nicht, dass sie das alles schon haben. Sie müssten es halt nur nutzen. Und es ist sehr spannend, manchmal zu sehen, wie glücklich man Leute machen kann mit einer relativ kleinen Konfiguration.
Ja, absolut, ja. Ich möchte, Timo, dir jetzt nicht irgendwie vorweggreifen. Ich hätte noch eine Zusatzfrage, aber falls du noch anknüpfend was hast, überlasse ich dir gerne erstmal das Feld.
Ich habe jetzt mir zwischendurch kurz die Frage gestellt, vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz reinbringen, mit Endpoint Control und so weiter, wie erlebt das der User, der ja meistens von Technik relativ wenig Ahnung hat, ist das für den einfach nachzuvollziehen, was da jetzt gerade passiert, beziehungsweise bekommt er das jetzt groß mit oder ja, läuft das halt größtenteils im Hintergrund ab, der kann sich da connecten und kann es halt eben nicht, wenn es eben nicht passt.
Ja, für den User ist es relativ transparent. Also er bekommt halt im schlimmsten Falle, wenn er von einem nicht autorisierten Device bekommt eine Fehlermeldung oder hat eben nur eingeschränkten Zugriff. Daran wird er es merken. Aber ansonsten ist von User-Seiten da keine Interaktion nötig, also dass er irgendwas tun muss.
Ja, so kenne ich es auch. Da wird ein Client vorab halt ausgerollt, der in der Lage ist, diese Überprüfung dann auch durchzuführen. Und der wiederum ja, überprüft dann genau das, was der Administrator eben auf dem SSL-VPN-Gateway als abfragewürdig definiert hatte. Ich habe ja eben gesagt, ich habe zwei Fragen. Die zweite würde ich gerne noch ganz kurz stellen, weil du sagtest, du hast so eine Art Basiskonfiguration, um die User erstmal online zu bringen. Und dann kommt irgendwann die Kür, wo du dann feintunst und wo du dann nochmal ja, eben ein bisschen granularer konfigurierst. Wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich so die Spin-Up-Time, wenn du jetzt einen Kunde hast, der sagt, ich brauche diese Lösung jetzt. Wie lange dauert das, bis er so weit ist, dass sich die User wirklich auch verbinden können und vielleicht erstmal rudimentär von zu Hause aus arbeiten können. Kannst du dazu was sagen?
Kann ich. Wir haben also jetzt Corona-bedingt, das war also wirklich das Schnellste, was wir je hatten. Wir hatten also mit einem Kunden Kontakt, der eben dieses Thema hatte, Homeoffice-Anbindung für eine größere Usermenge bereitstellen zu müssen. Und der kannte das schon, weil er in dem Fall tatsächlich schon eine SonicWall SSL VPN-Lösung im Einsatz hatte, aber die dann kapazitätsmäßig nicht mehr gereicht hat. Das heißt, also der war schon, sage ich mal, ein bisschen vorbelastet, aber wir hatten dann für das neue System dann, haben wir irgendwie am Vormittag gesprochen, er hat am frühen Nachmittag das Angebot bekommen, dann kam die Bestellung und nachts um 11 lief das. Also es war nicht mal 24 ja. Stunden. Das war also, klar, Extrembeispiel, aber bei anderen Kunden, ich sag mal, wenn man das mit, wie gesagt, mit anhand von Checklisten vorbereitet und deswegen ist diese Kommunikation im Vorfeld so wichtig. Kann man das innerhalb von der Woche eigentlich ohne Probleme umsetzen. Also wenn es schnell gehen muss, wie gesagt, an einem Tag, aber wenn man jetzt mit normalem Vorlauf und der Kunde muss noch was vorbereiten etc., denke ich mal, ist 3 bis 5 Tage eigentlich ein recht gutes Zeitfenster, wo man sowas umgesetzt bekommt.
Das war in dem Fall mit Sicherheit auch dann eine virtuelle Appliance, keine Hardware, gehe ich mal von aus, oder?
Das war eine virtuelle Appliance, ja.
War wahrscheinlich
also
auch,
muss, ja.
ja, war eigentlich die, wenn man mal jetzt auch da zurückblickt, hat sich das mittlerweile wirklich relativ stark etabliert, ja, dass man mit virtuellen Appliances arbeitet.
Das ja, macht aus meiner Sicht auch, ja. 80, also an die 90% aus dem Bauch raus, ohne jetzt irgendwie mal nachgeschaut zu haben, würde ich sagen, ist virtuell. Ne? Ja. VMware-Basis oder sowas in der Richtung halt, da ist die Hochverfügbarkeit schon da, eben auf der Infrastrukturseite und dann das Ganze virtualisiert, da entscheiden sich tatsächlich sehr, sehr viele Kunden für, ja. Ich würde, Team, also gesetzt in dem Fall, Timo, du hast keine Rückfrage mehr, würde ich gerne thematisch ein bisschen in einen anderen Bereich mit reingehen und einen anderen Aspekt davon beleuchten. Oder möchtest du anknüpfen dazu noch was? Hast du noch ein Thema, Timo?
Nö, wir können direkt weitermachen. Danke.
Okay. Ich hatte eben schon mal ein bisschen vorgefühlt mit der Fragestellung, wo wird dieses SSL-VPN-Gateway auf Basis deiner Erfahrung betrieben? Wird das klassischerweise im Rechenzentrum des Kunden betrieben und aufgesetzt oder nutzt man dafür eben auch Private Cloud-Umgebungen, wie zum Beispiel AWS, Amazon AWS oder Azure von Microsoft? Die Frage stelle ich deswegen, weil wir in unserem Portfolio dieses SSL-VPN-Gateway eben in virtueller Art haben. Da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Und das eben nicht nur so, dass ich selbst beispielsweise unter VMware betreiben kann, sondern ich kann mir das als Template direkt in den besagten Private Cloud-Plattformen, also AWS und Azure, auswählen, ausrollen und dort betreiben. Das heißt, der Betrieb in meinem Netz fällt weg und ich habe das Ganze eben dann in der Private Cloud. Haben wir einige Use Cases gerade so in dieser Corona-Anfangsphase, wo man festgestellt hat, Internetbandbreite ist vielleicht ein bisschen ein Thema. Man hat vielleicht sowieso auch Nutzung von irgendwelchen Cloud-Applikationen noch mit drin. Vielleicht sind sogar schon Teile der Infrastruktur bei AWS oder Azure, so dass das dann auch naheliegend war, diese Verbindung dahin zu schlagen und das Produkt da aufzusetzen. Man hat da auf der Basis natürlich sehr, sehr einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, mein SSL-VPN-Gateway läuft in der Cloud. Letztlich muss ich aber auch auf Ressourcen zugreifen, die in meinem Unternehmensnetzwerk befindlich sind. Und auf der Basis kann ich natürlich sehr, sehr einfach dann aus der AWS Cloud oder aus der Azure Cloud wiederum einen VPN-Tunnel zu meiner Unternehmensfirewall aufbauen und dann über diesen VPN-Tunnel auch aus dem SSL-VPN-Gateway, das sich in der Cloud befindet, auf meine privaten Daten zugreifen. Hast du Use Cases in diesem Bereich auch realisiert, Boris?
Also wir haben die Mehrzahl ist tatsächlich noch wirklich ganz klassisch im Firmenrechenzentrum. Wir haben aber jetzt schon tatsächlich den einen oder anderen Kunden. Es ist leider noch die geringere Anzahl, muss ich wirklich sagen. Aber die genau auch sowas machen, die dann eben ja auch Ressourcen letztendlich in AWS implementieren, also ihre Server oder eben irgendwelche Applikationen, die Benutzer brauchen. Und da haben wir dann tatsächlich auch schon so Systeme in AWS als Beispiel implementiert. Ja.
Aber es funktioniert deiner Erfahrung nach auch gut oder hast du Einschränkungen irgendwie?
Nein, man muss sich eben, das ist ja immer dann die Herausforderung, dass man sich dann mit der jeweiligen Cloud-Plattform auseinandersetzen muss. Ja. Also wie funktioniert halt in Azure und Routing und wie funktioniert es bei AWS etc. Also das ist dann eher die Challenge, aber die Funktionalität jetzt von dem System her ist es ja identisch mit dem, was man jetzt in Hardware oder eben auch als virtuell on-prem machen würde. Von der Seite her ist das, haben wir da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, sondern das ist funktioniert eigentlich genauso, wie man es eben auch von der On-Prem-Lösung kennt.
Ja, sind auch meine Erfahrungswerte. 1:1 das Gleiche, eben den Betrieb outgesourced, so dass wenn ich mehr Performance brauche, dann buche ich mir die einfach dazu. Internetbandbreite ist in der Regel da ja auch nicht so das Riesenthema dann in diesen Private-Cloud-Umgebungen, so dass das durchaus ein sehr, sehr interessantes Lösungskonstrukt sein kann. Ich meine, du hast natürlich nach wie vor, also der Betrieb bleibt ja weiterhin an dir kleben. Ja, du hast ja die Infrastruktur outgesourced, aber du musst trotzdem dafür sorgen, dass das Gerät für dich aufgesetzt wird, du musst Firmware-Updates einspielen etc. Das alles bleibt ja trotzdem letztlich bei dir. Weil ich habe die Frage mitunter aus einem Grund gestellt und zwar denke ich, dass es eben eine sehr, sehr gute Überleitung in die nächste Fragestellung ist oder Betrachtungsweise ist, beziehungsweise Option einer Verbindung für User aus dem Homeoffice ins Unternehmen ist, die sich letztlich Zero Trust nennt. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Praxiserfahrung mitgesammelt hast. Das ist ein Thema, was ja mittlerweile in aller Munde ist. Ich würde vielleicht an der Stelle so ein kleines bisschen mal ausholen, wo der Unterschied eben dann zwischen Zero Trust und der eigens betriebenen SSL-VPN-Gateway-Thematik liegt. Und dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ja, wie du die Zukunft von dieser Lösung so siehst, ob du selbst schon Schnittpunkte damit hattest und wie du das bewertest, Boris, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, klar, gerne.
Ja. Also Zero Trust aus meiner Sicht, meine Definition ist erst einmal, das ist Remote Access as a Service. Das heißt, wird komplett in der Cloud als Dienst gehostet. Und zwar so, dass ich mir nicht mehr über den Betrieb Gedanken machen muss. Also so der Klassiker, es ist nicht so, dass ich mir irgendwo eine Cloud-Plattform anmiete und setze da irgendwie selbst irgendeinen Service auf, den ich selbst betreibe, sondern das ist genauso, wie wenn ich eine Subscription für Dropbox zum Beispiel miete. Da kümmere ich mich ja auch nicht darum, dass ich Dropbox betreibe, sondern ich kaufe diesen Service und nutze eben das, was mir der Anbieter schon dementsprechend anbietet. SonicWall hat vor geraumer Zeit eine Partnerschaft mit dem Hersteller Perimeter 81, also Perimeter 81, etabliert. Und wir nutzen mitunter deren Technologie, um sozusagen diesen Service bereitzustellen. Das heißt, das eigene Hosting auf der Infrastruktur oder auf der eigenen Infrastruktur fällt damit eben komplett weg. Aus meiner Sicht habe ich damit diverse Vorteile. Ich kann zum Beispiel unglaublich schnell skalieren und auch Redundanzen schaffen. Wir reden hier von sogenannten POPs, das nennt sich Point of Presence. Du hast, wenn du ein SSL-VPN-Gateway selbst betreibst und Beispiel, du hast ein eigenes Rechenzentrum, natürlich immer die Situation, wenn du jetzt in diesem Rechenzentrum nur eine Internetleitung hast oder es da brennt oder was auch immer, dann ist das Ding natürlich zwangsläufig down, weil du hast ja nur eine Appliance an einem Standort und das war's. Du kannst natürlich in großen Umgebungen auch hingehen und kannst mit unserem Enterprise SSL VPN Produkt sagen, ich teile das auf verschiedene Standorte auf, sogar weltweit betrachtet, wenn ich das möchte, bekomme ein zentrales Management darüber gestülpt etc. Aber damit bläht man natürlich den gesamten Projektumfang und auch das, was ich zum Betrieb dafür brauche und auch die Zeit, die ich brauche, um das zu pflegen und zu betreiben, dementsprechend auf. Und wenn ich jetzt das als Dienst aus der Cloud heraus sozusagen nutze, kann ich einfach sagen, ich habe verschiedene, ich sag jetzt mal Betriebsstätten, wo das für mich betrieben wird. Ich kann das vorher auswählen, also kann mir multiple Point of Presence sozusagen auswählen und habe dadurch auch direkt eine entsprechende Redundanz geschafft. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall einer der Kernmehrwerte einer solchen Lösung. Und dann ist es so, wenn man sich die Frage stellt, an wen richtet sich das überhaupt, dann denke ich, also prinzipiell kann das natürlich jeder nutzen, aber prädestiniert für eine solche Umgebung sind sicherlich Unternehmen, die schon sehr, sehr stark hybrid unterwegs sind. Das heißt, die Nutzung von Cloud-Applikationen durchaus schon im Alltag auch mit drin haben. Weil, und da gibt es natürlich auch verschiedene Grundlagen, auf denen man hier arbeiten kann, entfällt so dieses klassische Backholing. Das heißt, wenn ich jetzt eine SMA betreibe, also ein SSL-VPN-Gateway selbst betreibe und der User wählt sich jetzt zum Beispiel von seinem Homeoffice aus ein, dann landet er ja erstmal auf diesem SSL-VPN-Gateway und kommt wieder drauf an, es gibt ein bisschen technischer jetzt, ich kann Tunnel-All oder Split-Mode konfigurieren, aber wenn ich es wirklich sicher haben möchte, dann nutze ich in der Regel diesen Tunnel-All-Modus. Das heißt, alles das, was dieser User so Richtung Internet tut, läuft in diesen SSL-Tunnel rein, damit ich es dann an meiner zentralen Firmen-Firewall auch nochmal kontrollieren kann. Wäre natürlich dann so, wenn da ein hoher Cloud-Nutzungsanteil mit drin ist, habe ich eben dieses klassische Backholing, das heißt, der User läuft erstmal in das Unternehmen über die SSL-VPN-Appliance mit rein und von da dann letztlich wieder raus zu den Cloud-Applikationen. Ich habe also einen Hop mehr, einen Verbindungsweg mehr, der ja nicht unbedingt sein muss. Und das entfällt natürlich, wenn ich sage, ich habe das Ganze eben als Cloud-Service prinzipiell schon mal gehostet, weil ich da ja schon in einer Cloud-Umgebung bin, wo von da kann ich dann einfach auf die anderen Applikationen draufspringen. Ja, ich kann natürlich auch bei einem SSL-VPN-Gerät mit einem Split-Mode arbeiten und kann eben sagen, nö, das wird gar nicht alles in den Tunnel reingeschickt, sondern Cloud-Applikationen laufen direkt raus ins Internet und nur der Bestandteil, der ins Firmennetzwerk rein möchte, läuft in den SSL-Tunnel rein. All das kann ich natürlich tun. Aber ich denke, dass das grundsätzlich eine Kundschaft ist oder eine Umgebung ist, die eben mit diesem Thema Zero Trust und Betrieb nicht mehr selbst dann auch konfrontiert wird. Ich denke, das ist durchaus ein zukunftsträchtiges Thema. Da wäre ich sehr daran interessiert, Boris, wie du das bewertest.
Ja, du hast eigentlich schon ganz viele Sachen dazu gesagt, die im Prinzip im Rahmen der Pandemie als Problem dann im Nachgang aufgetaucht sind, nachdem man dann geschafft hat, die Leute alle irgendwie an die Firmennetze anzubinden. Der Klassiker ist, man hat eben, ja, Teams muss ja als ein Beispiel, es kann aber auch irgendeine andere Videokonferenzplattform sein, wo man genau dieses Problem erzeugt, was du beschrieben hast, wenn man eben diesen kompletten Datenverkehr von dem Client erstmal in sein eigenes Rechenzentrum holt und von dort dann nach draußen wieder schickt. Die Applikationen mögen das nicht so, vor allem die brauchen relativ viel Bandbreite und ich belaste ja dann meine Leitung mehrfach dadurch. Und im Regelfall ist es eben nicht damit getan, dass jemand Audio anmacht, sondern da wird auch noch Video angemacht. Und das ist vielleicht noch okay, wenn du irgendwie 20, 30 User hast. Aber wir haben das eben auch bei Kunden gesehen, wenn du da mit etlichen tausend Usern arbeitest, die dann da schön bei Teams Video und Audio anmachen, dann hast du Bandbreiten. Da musst du schon wieder gegenregeln, weil die sonst so eine Anwendung die komplette Bandbreite wegfressen würde und der normale Geschäftsbetrieb gar nicht mehr funktionieren würde. Also ja, also von der Sache her, was du gesagt hast, mit diesem Backhauling, dass man davon wegkommt und Zero Trust, sage ich mal, als es ist ja auch ein Bestandteil, was Gartner so schön sassy nennt, also
genau.
Ja, da hinzugehen. Und ich sehe es so, dass man, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, was jetzt Microsoft gemacht hat mit Office 365, man hat klassische On-Prem-Applikationen in die Cloud bewegt. Und was eigentlich jetzt passiert ist, das Gleiche oder Ähnliches passiert eigentlich jetzt mit Security-Lösungen. Das heißt also, ich ziehe Sachen von meiner On-Prem-Geschichte nach draußen in die Cloud, eben geschuldet diesem Hybrid-Ansatz. Also eigentlich haben die diese Anwendungen wie Office 365 oder Salesforce oder was auch immer in der Cloud läuft, haben beflügeln eigentlich dann auch, dass man das mit seinen Security-Lösungen machen muss, um genau dieses Backhauling zu verhindern, sondern der User macht eine Verbindung zu einem Cloud-Service und dort entscheide ich dann, geht er jetzt zum Beispiel zu seinem Teams-Call irgendwie zu Microsoft oder geht er über irgendeine Verbindung zurück an mein On-Prem-Data-Center, weil ich da vielleicht noch irgendeine Legacy-Anwendung hoste, die ich eben nicht so einfach in die Cloud portieren kann. Aber ich sorge dann halt in dieser Cloud-Umgebung halt für die entsprechende Sicherheit, die ich vorher ganz klassisch eben bei mir on-prem gemacht habe. Also ich denke mal, der Weg dorthin ist klar. Und also das ist so ähnlich wie, was wir besprochen haben. Ne? Gehen die Leute nach der Pandemie wieder aus dem Homeoffice ins Büro? Nein, werden sie nicht in dem Maße tun. Und genau das Gleiche wird passieren. Diese Applikationen bleiben in der Cloud. Hybrid-Setups wird es weiterhin geben, weil niemand Sachen wieder zurückbauen wird. Oder im Gegenteil, dass eben Hersteller, die ja gar nicht mehr die Option anbieten, ob du das jetzt bei dir im Datacenter installieren willst oder in der Cloud, sondern die bieten es nur dort an. Das heißt, die Tendenz ist klar. Und die Probleme, die man damit sich schafft, wenn man alles on-prem nur hat, also in Form von Security-Lösungen, das wird so nicht weiter funktionieren. Also man muss letzten Endes darauf reagieren. Und dieser Zero-Trust-Ansatz oder SASE als Überbegriff ist genau der Weg, wo das hingehen wird. Und deswegen ist es auch sehr gut. Ich hatte da vor einigen Jahren schon mit Kollegen bei SonicWall drüber gesprochen. Und als dann eben so diese Bewegung kam, man ist da unterwegs in der Richtung, eben jetzt mit Perimeter 81, ist es genau der richtige Weg, weil du musst ja eine Lösung haben dafür, weil irgendwann wird sich das eben verschieben oder es wird sich eben langsam verschieben. Was machst du denn dann mit deinen Hardware-Appliances? Ja, also du musst ja als Hersteller auch eine Strategie haben, weil sonst überholt dich der Markt. Ganz absolut. Klassisch, ja.
Jetzt muss ich einmal ganz kurz noch eingreifen, weil jetzt zweimal der Begriff SASE gefallen ist. Ich glaube, der Begriff an sich ist bisher noch nicht ganz so bekannt, ist zumindest jetzt mal meine Vermutung. Vielleicht können wir noch ganz kurz, also es heißt Secure Access Service Edge, das ist also mit SASE gemeint.
Sehr guter Hinweis, Timo, sehr guter Hinweis, ja. Absolut, das ist wieder genau eins von diesen Themen. Ja, hätte, glaube ich, keiner die Hand gehoben und gesagt, Sessi, was war das nochmal gleich? Ja, wenn man irgendwie annimmt, ist allen klar, ne? Aber genau.
Ja. Ich hatte heute ja die ganze Zeit so ein bisschen die Befürchtung, wie nerdig wird das Ganze, weil mit zwei solchen Experten, aber bisher läuft das, finde ich, ist mein Eindruck ganz gut, aber ich dachte, jetzt muss ich mal ganz kurz eingreifen.
Sehr gut, ja. Danke für dein virtuelles Handheben.
Immer gerne. Genau,
ja. Und ich glaube, nerdig war jetzt in dem Fall auch ein Kompliment, Timo, oder?
Das war absolut als Kompliment gemeint, ja.
Natürlich. Ja, aber ich glaube, Boris, du bist da schon absolut auf dem, also ich sehe das ganz genauso wie du und auch weil du sagtest, man muss sich natürlich auch als Unternehmen darüber Gedanken machen, wie sieht man die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du Bernd Stromberg kennst, ja, also ich bin ein riesen Bernd Stromberg-Fan, kann ich vielleicht an der Stelle jetzt mal sagen. Gab ja da diverse Serien und auch zwei Filme von ihm und er hat mal gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, und genau so sieht's aus. Ich glaube, wenn man sich da eben keine Gedanken frühzeitig um solche Themen macht, dann wird man irgendwann den Anschluss eben auch an diese Situation ganz klar verpassen. Das sehe ich auch so.
Ja. Er hat sich nur eigentlich nie selber gemeint.
Ja, absolut, ja. Also meine Frau, muss ich sagen, die hat so überhaupt gar kein Verständnis dafür, warum ich über diese Art Humor lachen kann. Ja. Aber ich könnte mich da wegwerfen, auch wenn ich die Staffel schon mehrfach gesehen habe. Wirklich. Ich finde das. Herrlich.
Bin ich absolut Mensch, dabei. Traurig, ja. Leider ist es vorbei, die Zeit.
Ja, wollte gerade sagen, da kommt nichts mehr Neues nach. Ja. Aber ich habe auch immer so den Eindruck, er kommt dann aber auch, wenn er andere Rollen irgendwo anders spielt, kommt der Stromberg hier und da immer mal wieder ein bisschen durch, Christoph Maria Herbst. Also den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich finde das herrlich. Also ich mag das total gerne. Ja. Ich mag das wirklich gerne. Ach, sehr schön, ja. Ich würde dann vielleicht mal zu einem nächsten Thema hinleiten, das mir persönlich auch noch sehr, sehr stark auf dem Herzen liegt. Wir hatten eben schon mal grundsätzlich zwei, drei Worte dazu gesagt, und zwar dieses Thema OTP, also One-Time-Password. Du sagtest ja auch, Boris, dass das bei deinen Kundenprojekten eine sehr, sehr große Rolle mitspielt. Also vielleicht erstmal vor all diejenigen, die vielleicht mit diesem Begriff nichts anfangen können. Es geht prinzipiell um die Fragestellung, der User loggt sich ja in der Regel mit Benutzername und Passwort ein. Wenn jetzt das Passwort abhanden kommt, vielleicht auch, weil der User in allen privaten Bereichen schon seit 12 Jahren das gleiche Passwort verwendet und es sehr einfach ist, das dann herauszufinden, dass man da eben nicht mehr drauf bauen sollte, sondern es gibt eben einen zweiten Faktor. In aller Regel ist das ein wirklich permanent neu generierter PIN, also eine Zahlenkombination, und die wird dann als zweiter Faktor eben an das normale Passwort hinten dran gehangen, so dass es im Grunde irrelevant wäre, wenn jemand das Passwort des Nutzers herausfindet, weil sowieso dann in der Regel alle 30 Sekunden ein neuer PIN generiert wird, mit dem ich mich einwählen kann. Wir haben in mittlerweile, glaube ich, all unseren Produkten auch entsprechende Schnittstellen sozusagen integriert, um sehr, sehr einfach auf diese One-Time-Passwort-Lösungen zu setzen. Ist natürlich eine Option zu sagen, der User loggt sich mit seinem Passwort ein, bekommt dann eine automatisierte E-Mail geschickt, wo dann dieser kleine Code drinsteht, er trägt es dann im Nachgang ein. Das hat man in der Praxis mittlerweile eigentlich nicht mehr so häufig, weil damit ja auch sichergestellt sein müsste, dass er im Vorfeld Zugriff auf seine E-Mails hat. Wir haben hier sehr einfache Schnittstellen geschaffen, um zum Beispiel den Microsoft Authenticator oder den Google Authenticator oder diverse andere Apps in diesem Bereich, ich glaube, es gibt auch irgendwie ein Duo Mobile und sowas in der Richtung, anbinden zu können. Das sind gerade der Microsoft Authenticator, wie es der Name schon sagt, ist eine App von Microsoft, die ich dann auch für private Endgeräte, also für iPhone, iOS und Co. oder auch Android problemfrei runterladen kann. Ich habe dann da eben in dieser App einen PIN, der eben alle 30 Sekunden neu generiert wird. Den trage ich dann dementsprechend ein. Zusätzlich zu meinem Passwort, und kann mich dann damit anmelden. Macht ihr das genau so, Boris, auch mit diesen integrierten Authenticator-Lösungen? Oder es gibt ja auch diverse kommerzielle Produkte in diesem Bereich. Da wäre ich sehr daran interessiert, da ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, also in der Vergangenheit war das eigentlich häufig so, dass es nur größere Unternehmen verwendet haben, weil es immer bedeutet hat, man braucht ein Managementsystem. Und in der Vergangenheit waren das ja auch ganz klassisch so Hardware-Tokens, die diese Einmal-Kennwörter generiert haben. Das heißt, es war meistens ein Kosten- und Verwaltungsaufwand, den man da auf sich genommen hat. Das hat sich merklich geändert. Das sieht man ja eben auch, weil gerade auch Banken oder selbst eben Anwendungen wie Facebook oder also so das, was jeder jeden Tag verwendet oder auch privat, eben auch mittlerweile begonnen haben, so eine Zwei-Faktor-Authentisierungslösung einzuführen aus Sicherheitsgründen. Und damit ist zum einen haben sich natürlich die Kosten verändert, weil man das jetzt alles über Software-Tokens machen kann, was du ja gesagt hast, mit so einem Google oder Microsoft Authenticator. Also ich muss keine Hardware mehr kaufen, die ich dann irgendwie auch austauschen muss nach einer gewissen Zeit, weil die Batterie leer geht, etc. Und auch diese Hemmschwelle oder die Aufnahmebereitschaft oder die Akzeptanz der User ist natürlich auch jetzt einfach viel größer, weil sie es eben kennen. Ja, das war in der Vergangenheit immer das Problem, dass man den Leuten dann erstmal erklären musste, was sie denn da tun müssen. Und heute kennen sie das sehr oft schon eben aus dem privaten Umfeld. Und dann ist es eben jetzt einfach nur ein weiterer Weg, dass man sich eben dann bei seinem Firmen-VPN eben auch mit so einem zweiten Faktor anmeldet. Also so diese Erklärungsnot oder dass man da Leute irgendwie groß onboarden oder abholen muss, ist da eigentlich ist einfach sehr, sehr viel kleiner geworden und damit natürlich auch einfacher, das einzuführen. Und das Schöne, was du ja angesprochen hast, ist, dass es eben mittlerweile zum Beispiel bei den SonicWall-Produkten überall integriert ist. Und es ist ein bisschen so ähnlich, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Exchange-Zugriff über Mobile Devices. Man hat es einfach dabei und es ist relativ einfach einzurichten und man erhöht die Sicherheit aber dadurch wirklich maßgeblich, weil es ist ja in ganz, ganz vielen Fällen, es sind eben so Angriffe oder auch Einbrüche erfolgt, weil die Leute eben ein Kennwort in 27 verschiedenen Applikationen verwenden und es irgendwie 3 Jahre lang nicht geändert haben. Und damit kann ich das einfach mal unterbinden, selbst wenn sie das Kennwort eben die ändern. Also von der Seite her, wir zeigen das den Leuten, wir versuchen das auch dort eben zu platzieren und auch zu pushen, dass sie sagen, benutzt das bitte letzten Endes, weil es ist ein minimaler Aufwand eigentlich und mit einem sehr, sehr großen Sicherheitsgewinn.
Wie ist das aus deiner Sicht erfahrungsgemäß? Hat der User, der sein privates Endgerät verwendet, also klassisch Bring Your Own Device, sein iPhone, Android-Device privat nutzt, hat, ist der auch bereit, sich eine solche App zu installieren, um diesen Code zu generieren? Oder ist das ein Diskussionsthema?
Das ist oft ein Diskussionsthema, aber ich denke, die Mehrzahl der Leute macht das, weil es sowieso schon hat. Also,
es tut ja auch nicht weh, es ist einfach eine App.
Mehr ist es ja nicht. Ja. Genau. Also und oft haben sie ja schon so eine App. Also sie müssen sie ja nicht jetzt explizit oder exklusiv installieren, weil jetzt die Firma das haben möchte oder der Arbeitgeber das haben möchte, sondern sie haben es ja schon. Da ist es halt einfach ein weiteres Token in dieser App, was sie eben schon, keine Ahnung, für ihr Facebook oder Online-Banking oder verwenden. Und dann gibt es halt einfach einen Token mehr. Es gibt noch so ein paar Unverbesserliche, die dann sagen, nein, ich möchte keine Firmenapplikationen auf meinem Handy privat installieren. Oder, das hatten wir auch schon, dass eben Leute tatsächlich auch noch kein Smartphone haben. Also auch mit
gibt's
auch,
absolut.
Ist zwar selten, aber trifft auch noch zu. Gut, dann muss man eben schauen, wie man auf andere Lösungen geht. Aber ich denke mal.
Dann doch ein Hardware-Token an der Stelle dann, ja.
Ja, oder halt dann per SMS.
SMS, oder sowas.
Genau. Das ist dann auch so eine Option. Aber ich sag mal so, wir sehen die Bereitschaft und auch die Akzeptanz ist deutlich, deutlich gestiegen im Vergleich zu früher, weil es eben auch für die Leute handhabbarer wird. Also noch als kleines Beispiel der Vergangenheit, noch mit diesen Hardware-Tokens. Ich hatte es bei einem Kunden mal, wo wir das im Gesundheitswesen, wo wir auch sowas eingeführt hatten. Und dann hatten wir irgendwann mal ein Problem und mussten was debuggen. Und dann hatte ich den Kollegen am Telefon, habe ich gemeint, jetzt müssen Sie Ihr Token-Code eingeben. Sagt er, Moment, ich muss meine Frau anrufen. Warum müssen Sie Ihre Frau anrufen? Ja, weil das Token zu Hause auf dem Schlüsselkasten liegt und die muss man das jetzt vorlesen. Da habe ich gemeint, so war es ja nicht gedacht. Aber das war genau das Problem. Diese Hardware-Tokens waren eben einfach noch ein weiteres Teil, was man irgendwo haben musste. Ja, es wurde vergessen, der Hund hat es zerbissen, man wurde in die Waschmaschine gesteckt, man ist im Auto drüber gefahren. Also ganz schlimm. Und heute hast du das ein Handy. Wenn jemand sein Handy zu Hause vergisst, der fährt zurück und holt es. weil das einfach für ihn
würde so ich unterschreiben,
ist, dass er das dabei hat. Und damit hat er auch sein Token immer dabei. Also deswegen ist es nicht mehr so ein Thema, wie ich muss demjenigen erklären, du musst es aber mitnehmen. Und er hat sowieso dabei. Also ist es auch von der ganzen, ja, vom Deployment her, sage ich jetzt mal, zu dem Benutzer hin, viel, viel, viel einfacher. Und damit ist auch die Akzeptanz einfach viel größer.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge über Sicherheitsaspekte, über verschiedene Passwortmöglichkeiten und so weiter gesprochen. Wir haben in unserem ersten Podcast mal über unseren Threat Report gesprochen, der vom letzten Jahr war. Inzwischen ist ja ein neuer rausgekommen. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was denn da so vielleicht Neues passiert ist. Silvan, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, absolut, sehr gerne. Ich habe mich im Vorfeld umfangreich mit diesem Threat Report beschäftigt und habe mir einen Teilbereich rausgepickt, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut in die Diskussion reinpasst, die wir eben heute auch in dem Bereich Work from Home haben. Was nicht bedeutet, dass alle anderen Zahlen oder Infos daraus uninteressant sind, ganz im Gegenteil, aber sie würden so thematisch wahrscheinlich ein bisschen das verlassen, was wir hier gerade tun. Also grundsätzlich kann ich nur empfehlen, wir verlinken das auch mal in den Shownotes hier von dem Podcast, dann gerne einfach mal das Dokument runterladen und da ein bisschen durchschauen. Da gibt es sehr viele interessante Informationen, wie sich zum Beispiel grundsätzlich so die Verbreitung von Malware geändert hat, dass der Trend mitunter eben sehr stark anhält, dass eben ja die Overall Malware, also die ich sag mal das Gießkannenprinzip nach wie vor weiter nach unten geht und dafür eben die deutlich zielgerichteteren Bereiche sehr, sehr starken Aufwind haben. Auch im Bereich Crypto-Jacking zum Beispiel, also mit dem, ich sag jetzt mal, Wegknapsen von irgendwelchen Systemressourcen, um zum Beispiel dann Kryptowährung zu schürfen, dass da Angriffe stattfinden, gibt es teilweise wirklich hochinteressante Bereiche, in die man sich da auch einlesen kann. Aber der Teilbereich, den ich jetzt gerne hier noch mit reinnehmen würde, wäre die Fragestellung nach Encrypted Threats, also nach verschlüsselter Datenkommunikation. Es ist ja so, da haben wir eben ja schon drüber gesprochen, selbst wenn wir jetzt eine SSL-VPN-Verbindung oder auch eine IPsec-VPN-Verbindung aufbauen, verschlüsseln wir ja diesen Datenverkehr. Weil ich will ja sicherstellen, dass das, was ich auf der einen Seite reinschicke, eben auch A, so, dass es kein anderer sehen kann und B, auch unverändert, auf der anderen Seite wieder ankommt. Jetzt ist es so, dass wenn ich mir mal anschaue, wenn ich im Internet surfe, dann habe ich zu einem ganz, ganz großen Teil ja beim Surfen oben so ein kleines Schlosssymbol im Browser drin. Das heißt, diese Verbindung ist eben per HTTPS bzw. TLS verschlüsselt und geschützt. Jetzt hat man natürlich die Problemstellung dahinter, dass auch die bösen Jungs, die ja letztlich Angriffe programmieren, sehr wohl wissen, dass extrem viele Firmen in diesen verschlüsselten Datenverkehr nicht reinschauen, weil das natürlich mehr Prozessoraufwand für eine Firewall bedeutet. Ich muss drumherum ein bisschen was planen, da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber. Und dann sozusagen wunderbar versteckt in dieser verschlüsselten Verbindung ihren Schadcode ins Unternehmensnetz mit einschleusen können. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass diese Thematik um 4% gestiegen ist, was aber durchaus ein Thema ist. Und zwar ist ja der Standardport für diese verschlüsselte Kommunikation der Port 443, also HTTPS, dass da sehr stark festgestellt wurde, dass die Angriffe über verschlüsselte HTTPS-Kanäle, die aber vom Standardport abweichen, also irgendwelche anderen Ports nutzen, die ich frei definieren kann, um 25% gestiegen sind. Von 13 auf 25% gestiegen sind. Und das ist mitunter sicherlich auch ein klarer Indikator dafür, dass eben der ein oder andere Hersteller gar nicht in der Lage ist, auf nicht standardisierten Ports HTTPS-Datenstrom zu kontrollieren. Warum ist das für unsere Diskussion hier relevant? Es ist natürlich so, dass wenn ich nun eine Firewall im Unternehmensnetz habe, dann kann ich dort mit einem Merkmal, einer Funktion, die nennt sich DPI-SSL, also Deep Packet Inspection für SSL-Traffic, bin ich in der Lage, diesen verschlüsselten Datenstrom aufzubrechen. Das ist nicht so ganz ohne. Die Firewall stellt sich in so einer Art Man in the Middle dazwischen. Das heißt, also Beispiel, ich habe jetzt meinen Client und der Timo ist sparkasse.de oder was auch immer, irgendeine verschlüsselte Webseite. In dem Moment, wenn ich als Client jetzt zum Timo als sparkasse.de möchte, steht die Firewall, also der Boris dazwischen und ich baue als Client meine Verbindung zu Boris auf, also zur Firewall und Boris baut als Firewall dann, nachdem er kontrolliert hat, was in dem Datenstrom drin war, eine neue Verbindung zu Timo als sparkasse.de auf. So kann man sich das grob vorstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass dieses Protokoll, das da zum Einsatz kommt, also SSL, TLS, ja im Grunde genau dafür entwickelt wurde, dass das nicht passiert. Das heißt, der Benutzer, also ich als Client, werde zwangsläufig darüber informiert, dass da gerade irgendwas dazwischen war, dass meine Verbindung aufgebrochen hat, um da reinzuschauen. Und genau aus dem Grund muss ich nun hingehen und muss dann zum Beispiel auch ein Zertifikat, das auf der Firewall liegt, auf meinen Client ausrollen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das kann man alles tun. Funktioniert in der Regel, hat dann in der Regel einen, Bereich, wo es verwendet wird, wenn ich in diesem klassischen Perimeterbereich unterwegs bin. Das heißt, ich habe die Firewall des Unternehmens, die eben vom Administrator gepflegt wird, und meine Benutzer stehen jetzt hinter der Firewall, wo ich dann problemfrei diesen SSL-Strom aufbrechen kann. Jetzt habe ich ja zwangsläufig durch meine Erweiterung des Perimeters, also mein Outsourcen der Rechner aus dem Unternehmensnetz letztlich in die Homeoffices rein, ganz häufig die Situation, dass auch vor Ort gar keine Firewall steht, sondern der Benutzer, wie wir gerade eben gehört haben, einen SSL-VPN-Client bekommt und letztlich dann direkt sozusagen damit auf die unternehmensrelevanten Daten zugreift. Sicherlich könnte man dann da auch wieder Wege finden und sagen, okay, das läuft aber auch immer erst nochmal durch die zentrale Unternehmensfirewall mit durch und auch da kann ich wieder den SSL-Verkehr aufbrechen etc. Aber in der Praxis habe ich eben hier mit einer ganz anderen Fragestellung plötzlich zu tun als vorher. Aus dem Grund ist es aus meiner Sicht, und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, Boris, wie ihr das in der Praxis macht, relevant, speziell für diese Bereiche, sich nicht nur darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die clientseitig sicher ins Unternehmensnetz mit reinbringen, sondern eben auch, wie sichere ich den Endpunkt an sich entsprechend ab. Und wir haben da aus unserem Portfolio einen Next Generation Client Antivirus, das ist der sogenannte Capture Client. Den haben wir hier und da thematisch auch schon mal ganz kurz in den Podcast davor aufgegriffen. Ich möchte es auch hier nicht im maximalen Umfang tun. Auf jeden Fall ist da wirklich eine künstliche Intelligenz dahinter, die dann auf Basis des Verhaltensmusters in der Lage ist zu erkennen, ist dieser der Traffic, der da gerade läuft, die Datei, die ausgeführt wird, etc. valide oder eben nicht valide. Das heißt, ich bringe deutlich mehr Intelligenz sozusagen auf diesen Endpunkt mit drauf, speziell auch an Stellen, wo die Firewall gar nicht in oder wo ich dann nicht mehr in der Lage bin, ohne weiteres diesen SSL-Datenstrom aufzubrechen. Aus meiner Sicht, und damit möchte ich auch meinen Monolog abschließen und Boris involvieren, ist das insofern, ich bin ein Freund davon, das an beiden Stellen zu tun. Weil, wenn ich schon in der Lage bin, Malware am Gateway, also auf Firewall-Ebene aufzuhalten, dann kommt das Stückchen Schadcode ja schon gar nicht in mein Unternehmensnetzwerk mit rein. Wenn ich jetzt sage, ich habe den Capture-Client oder irgendeinen Next-Generation-Client-AV auf meinem Endpunkt, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass auf der Client-Ebene dieser Schadcode erkannt und auch entsprechend blockiert wird. Deswegen bin ich immer ein Freund, das an beiden Stellen zu tun, verstehe aber auch, dass nicht jede Umgebungssituation das so hergibt. Deswegen wäre meine Frage und auch dann abschließende Frage an dich, Boris, welche Erfahrungswerte du in diesem Teilbereich hast und was du vielleicht auch so als Tipp aus der Praxis mitgeben kannst.
Ja, also du hast es eigentlich auch schon wieder richtig zusammengefasst. Man soll das an beiden Stellen machen. Es hat sich in der Praxis halt gezeigt, dass man, wenn man es auf den Firewalls macht, es relativ aufwendig werden kann. Also weil es eben auch immer die Browserhersteller wieder neue Sicherheitsfeatures in ihre Browser einbauen und die das zum Teil halt immer schwieriger machen, dass man eben das aufbrechen und reinschauen kann. Also das ist im einfachsten Fall führt es dazu, dass Webseiten nicht mehr richtig angezeigt werden. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass eben eine Seite nicht mehr funktioniert, weil die eben feststellt, dass da irgendwie zwischendrin jemand war, der sich das angeschaut hat. Ja, also das mal auch so ganz untechnisch darzustellen. Also das heißt, man muss sich das halt sehr genau anschauen. Wo ich es zum Beispiel als unkritischer sehe, ist, wenn irgendwelche Serversysteme, die jetzt nicht wirklich aktiv surfen zum Beispiel, da kann man das sehr, sehr gut machen, weil man dort die Menge der Seiten, die von so einem Server aufgerufen werden, also wenn es nicht gerade ein Terminal-Server ist, da relativ gut in den Griff bekommt. Bei den Clients muss man halt wirklich, wirklich schauen und dann eben diese zweite Maßnahme dazu packen, indem man eben wirklich auf dem Endpunkt eine moderne AV-Lösung installiert und dort eben dann schaut, was passiert. Also weil ich habe dann eben nicht, wie man es in der Vergangenheit hatte, klassisch patternbasierte Virenscanner, sondern eben, wie du schon richtig erklärt hast, man hat eben mit künstlicher Intelligenz, die verhaltensbasiert was tun, was ja sogar so weit geht, was ja auch der Capture Client kann, dass ich eben sogar ein Rollback machen kann. Also ich, selbst wenn der Client im ersten Moment nicht merkt, also da passiert irgendwie was. Also als Beispiel, da beginnt jemand Dateien zu verschlüsseln und dieser Modern oder ja, Next-Gen-AV-Client merkt es eben erst nach einer gewissen Zeit, habe ich eben die Chance zu sagen, dann kann ich es unterbinden und habe sogar die Möglichkeit, aber wieder an den Anfang dieser Attacke zurückzurollen und damit wieder mein Gerät zu bereinigen und es auch gleich aus dem Netz zu nehmen und so. Also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ja, natürlich eben, wenn der Client das Unternehmensnetz verlässt, was du ja auch gesagt hast, der ist zu Hause hinter irgendeinem Router, der vielleicht schon lange keine Updates mehr bekommen hat und da eigentlich gar keine wirkliche Firewall-Funktionalität hat, dann schütze ich ihn eben auch dort oder im Hotel WLAN oder wo auch immer eben dann der Client unterwegs ist. Also so dieses Aufteilen ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und man sieht aber, was eben mit dieser neuen Technologie eben auf den Clients mittlerweile machbar ist. Also im Vergleich zu den ja lange bekannten AV-Herstellern oder Lösungen, die eben immer Patterns runterladen mussten, was ich eben da nicht habe und die auch eine zum Teil durch ihre Scans dann relativ hohe Systemlast erzeugen, habe ich da alles nicht mehr, weil ich beobachte halt aktiv Prozesse auf dem System. Ich beobachte aktiv, was passiert denn dort und kann dann letzten Endes eingreifen. 100% hat man nie, ne? Aber letzten Endes, es ist auf jeden Fall ein komplett anderer Ansatz und also damit auch wirklich Schadcode letzten Endes draußen zu halten. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das also sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, 100% kann dir keiner versprechen, aber es ist definitiv besser, als eben gar nichts zu tun. Ja, oder eben den alten Weg zu gehen, weil diese patternbasierten Virenscanner, die können einfach die
immer reaktiv
gar nicht. Ja. Nee. Und zum Teil haben wir auch oft die Diskussion mit den Kunden, es gibt ja, wie es schon heißt, fileless Malware. Also es ist gar keine Datei, sondern das lädt irgendwas nach, das läuft im Speicher. Und die ganzen klassischen Virenscanner basieren darauf, dass sie irgendeine Datei scannen müssen, die vielleicht böse ist oder nicht böse ist. Das heißt, die würden das nie im Leben sehen, wenn da irgendwie im Speicher was abläuft und da irgendein Prozess irgendwas nachlädt. Also auch da, die Bedrohung hat sich eben komplett geändert und deswegen ist eben so eine Next-Gen-AV-Lösung auf jeden Fall das, was man eigentlich jedem raten muss, heute zu tun, weil man mit den klassischen Wegen einfach nicht mehr den Schutz generieren kann, den man eigentlich braucht.
Ja, gerade das, was du sagtest, ne, diese, also aus meiner Sicht auch diese Rollback-Funktionalität ist ein enormer Mehrwert, die ich bei Windows integriert habe bei diesem Client. Und zum Zweiten auch den Punkt, den du angesprochen hast, dass die notwendigen Systemressourcen für den Betrieb eben minimal sind. Also wenn dieser Capture-Client läuft, den Footprint, also den Speicherbedarf, den er hat oder die CPU-Usage, die er hat, das ist minimal. Nach der Installation läuft er einmal durch, scannt das gesamte System, dann ist die CPU ein bisschen natürlich am Arbeiten. Und wenn der Prozess da ist, überwacht er den ganzen Rest in Echtzeit und dann merke ich den auch wirklich kaum auf dem System. Auch ist auch als sehr guter Client getestet für macOS zum Beispiel. Ich bin ja Mac-User seit Jahrzehnten mittlerweile schon. Von daher, da funktioniert er auch richtig gut drauf und all diese Geschichten. Von daher, ja, sehe ich absolut genauso wie du.
Ja. Ja, und damit sind wir eigentlich so gut wie durch mit unserem Podcast für heute. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine vertriebliche Sache, die ich nochmal ganz kurz mit reinbringen möchte. Denn es gibt bei uns etwas Neues, ja, wie soll ich das beschreiben? Das hat es so bisher bei uns nie gegeben und ich glaube auch bei anderen Herstellern hat es das in der Form, wie man sich das jetzt ansehen kann, nicht gegeben und deshalb finde ich das momentan gerade spannend. Es ist aber andererseits gar nicht neu. Wir haben nämlich ein paar Bundles gebaut und die orientieren sich jetzt an den Leitungen, die die User haben. Also man kennt das ja von den Providern, man will irgendwie einen Anschluss haben mit 50 Mbit, mit 100 Mbit, 250, wie auch immer. Und wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben nach diesem Prinzip jetzt Bundle aufgebaut, die eben dann vorrangig gar nicht mal von der jeweiligen Firewall ausgehen, sondern erstmal davon ausgehen, was ist meine Internetgeschwindigkeit? Und dann kann man in ganz leicht in 3 Schritten zu einer IT-Security-Flatrate kommen. Also meine Internetgeschwindigkeit ist der Schritt 1, das Security-Schutzlevel, was will ich an Security-Services drauf haben? Möchte ich SSL aufbrechen, möchte ich es nicht? Und dann am Ende nachher noch die Anzahl der Benutzer und da kann man dann mit einer Flatrate halt von 5 Usern angefangen ganz weit nach oben dann gehen und sich seine Firewall quasi in so einem Bundlesystem zusammenbauen. Das ist mal ein neuer Ansatz. Das wird es sicherlich in den nächsten Wochen auch in diversen Webcasts nochmal geben, dass das da genauer vorgestellt wird. Ich wollte es aber zumindest schon mal reingebracht haben. Das ist etwas, was wir mal versuchen, mit einem etwas neuen Ansatz zu fahren. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ich danke euch beiden für die vielen, vielen Informationen, die wir heute wieder bekommen haben. Und wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, es ist eben aus meiner Sicht nicht zu technisch verlaufen, sollte das aber irgendwie doch so sein, dass der ein oder andere sagt, ich habe da noch Fragen, ich habe das nicht ganz verstanden, das war mir doch ein bisschen zu technisch oder wie auch immer, oder man hat noch mal eine andere Idee, die man da mal reinbringen möchte, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie unsere E-Mail-Adresse benutzen, podcast-de@sonicwall.com, da erreichen Sie uns und da können Sie gerne uns Ihr Feedback geben. Und dann würde ich sagen, war's das für heute und wir hören uns dann wieder im nächsten Podcast. Vielen Dank.
Genauso machen wir das. Ich bedanke mich auch, vor allem auch bei dir, Boris, für deine Zeit. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, hat mich wirklich gefreut. Können wir mal wieder machen, würde ich sagen. Ja? Ich hoffe, du siehst das auch so.
Ich sehe das auch so und vielen Dank für die Einladung überhaupt, dass ja, ich teilnehmen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich ebenfalls. Also, dann bis bald, bis zum nächsten Podcast. Ciao.